Neustart. Die Neuerfindung der Völkerkunde. Eine Radio 1 Sondersendung mit Marie Kaiser. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Schönen guten Abend. Auf diese Ausstellungseröffnung haben viele lange gewartet. Im Humboldt-Forum eröffnen in dieser Woche die Sammlung des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst. Beide sollen das Herzstück des Humboldt-Forums bilden. Berühmte Exponate wie die Benin-Bronzen und die Südseeboote werden nach langer Zeit erstmals wieder zu bewundern sein. Obwohl die Benin-Bronzen, auf die müssen wir noch ein bisschen warten, darauf komme ich noch zu sprechen. Aber befinden sich diese Sammlungsstücke zu Recht in Berlin? Und wie sollten sie präsentiert werden? Wie können Museen die Geschichte der Menschheit überhaupt neu erzählen? Alles Fragen, über die sich trefflich diskutieren lässt. Und genau das wollen wir tun in den kommenden 2 Stunden in unserer Sondersendung. Und ich sage herzlich willkommen dazu.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Restart, die Neuerfindung der Völkerkunde, so heißt unsere Radio 1 Sondersendung, die Sie heute Abend hier hören, live aus dem Studio 1 im Bikini. Denn morgen Abend, da werden das Ethnologische Museum und das Museum für Asiatische Kunst eröffnet im Humboldt-Forum, ganz feierlich vom Bundespräsidenten Steinmeier. Es soll ein Neuanfang werden, wenn die Sammlungen aus der ganzen Welt jetzt nicht in Dahlem, sondern mitten in Berlin im neu aufgebauten Schloss präsentiert werden. Und in den Monaten vor der Eröffnung hat es durchaus viel Kritik gegeben, es hat sogar Protest gegeben. Hier werde koloniales Raubgut hinter Barockfassaden im Herzen der Hauptstadt präsentiert. Und über all das kann ich sprechen mit meinen beiden Gästen, die an diesem Neustart unmittelbar mitgewirkt haben, nämlich mit Paola Ivanov. Sie arbeitet als Kuratorin am Ethnologischen Museum Berlin und ist dort für die Afrikasammlung zuständig. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Und bei mir ist auch Alexis von Poser. Er ist stellvertretender Direktor des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin. Guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Ja, was war denn in Dahlem so veraltet aus Ihrer Sicht, dass Sie gesagt haben, das müssen wir auf jeden Fall anders machen im Humboldt-Forum? Was wollten Sie grundlegend anders machen?
Ja, wir wollen natürlich dem Rechnung tragen, dass sich die Zeiten gewaltig geändert haben, dass sich die Diskurse um die ethnologischen Sammlungen sehr verändert haben. Da ist sehr viel in der ganzen Planung des Humboldt-Forums mit eingeflossen. Es gibt neue Perspektiven auf die Objekte, gerade auch verstärkt durch die Zusammensprache mit den Herkunftsregionen, mit Kolleginnen und Kollegen aus den Herkunftsregionen, mit Kolleginnen und Kollegen aus Institutionen wie Museen und anderen Einrichtungen, Universitäten, aber auch mit den Communities aus den jeweiligen Dörfern, aus den Städten, aus denen die Objekte stammen.
Also mehr Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, aber denken wir mal alleine nur an die Räume jetzt im Humboldt-Forum. Was ist denn da möglich, was vorher vielleicht gar nicht denkbar war in Dahlem?
Ja, es sind große Räume, es sind zentrale Räume in Berlin. Das ist natürlich, das muss man immer mit beachten, dass wir an einem ganz anderen Ort sitzen. Und wir haben, denke ich, das wird sich morgen dem Publikum dann auch zeigen, die Räume gestalterisch sehr, sehr frei, sehr großzügig eingerichtet und auch sehr viel Abwechslung in den Raumfolgen gegeben, dass wird vielen ganz ungewohnt vorkommen. Selbst wenn es zum Teil ja die gleichen Objekte sind, werden sie in einer ganz anderen Weise präsentiert.
Ich konnte mir das gestern anschauen, das Ethnologische Museum bei der Pressevorbesichtigung. Und da waren tatsächlich im ersten Raum gar keine Objekte zu sehen. Dafür eine Installation, Ansichtssache, so ein Gerüst mit Fotos, wo man eben verschiedene Fotos umdrehen konnte. Da stand dann auf der Rückseite eine Erklärung dazu. Es gab auch Darstellungen von Menschen aus Afrika in Schulbüchern, die dann kritisch kommentiert wurde, oder auch kleine Hologramme von Skulpturen, wo dann eben mal der Spieß umgedreht wurde und die Kolonialisatoren dargestellt wurden mit ihrem Tropenhut oder die Damen da vornehm im Kostüm. Warum haben Sie sich dafür entschieden, den Auftakt zu diesem ganzen Museum vollkommen ohne Objekte zu machen?
Das war eine Auftragsarbeit an eine Gastkuratorin, Eboy Tondo, die mit der Stiftung Humboldt Forum im Schloss zusammenarbeitet. Und wir wollten ganz dezidiert natürlich dieses Thema, was jetzt gerade sehr stark in den Medien auch ist, die postkoloniale Debatte, an den Anfang dieser Ausstellung setzen. Und haben das damit auch ein wenig aus der Hand gegeben. Es gibt ja auch die Idee der abgegebenen Kuratorinnenschaft. Und das sieht man dort ganz deutlich.
Ja, auf jeden Fall eine ganz schöne Informationsflut, die da auf einen einprasselt.
Ich denke, es ist sehr wichtig, am Anfang die Auseinandersetzung mit dem zu setzen, was man Kolonialität bezeichnet. Das ist das Weiterbestehen von kolonialen Strukturen, wirtschaftlich, politisch, kulturell bis in die Gegenwart. Und mit diesem Bewusstsein sollte man weitergehen in die Räume des Ethnologischen Museums, weil diese Räume, und gerade am Anfang steht das sogenannte Schaumagazin Afrika, und da geht es gerade darum, wie durch das Sammeln, wie durch das Erwerben von Objekten eine materielle Aneignung des Kontinents, aber natürlich auch eine intellektuelle Aneignung des Kontinents stattgefunden hat. Das heißt, ein besonderes Bild Afrikas, was ein kolonial-rassistisches Bild damals war, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, wurde durch dieses Sammeln in Anführungsstriche materialisiert. Und das wird in dem Schaumagazin gezeigt, dass die Geschichte der Sammlungen im Ethnologischen Museum exemplarisch darstellt.
Das war auch ein ganz starker Eindruck, als ich da reingekommen bin, dass es sehr nüchtern wirkt, es ist alles schwarz und auch nicht so vollgestopft und man hat halt überhaupt nicht den Eindruck, ich soll hier in eine exotische Welt eintauchen, sondern es hat eher sowas von kritischer Distanz. War das Absicht? Also, dass Sie gesagt haben, wir müssen die Sachen einfach anders zeigen, auch der ganze Kontext muss anders sein?
Also, sachlicher? In diesem Schaumagazin, das ist wie ein Buch, wenn Sie das anschauen, historisch geordnet, welche Sammlungen wann entstanden sind. Und es geht wirklich darum, auch einen Schritt zurückzutreten und diese, ich sag immer Sammlung in Anführungsstriche, also diese Aktivität des Erwerben, des Aneignung von Objekte anzuschauen, weil zum Beispiel dieses kolonial-rassistische Bild, das wirkt bis heute nach. Und das ist das, was wir, worauf wir aufmerksam machen wollen. Und zugleich, wenn ich das noch hinzufügen darf, können wir durch diese Präsentation viel mehr Objekte zeigen, als wir in Dahlem gezeigt haben. Mhm. Auch Objekte, ich beziehe mich immer noch auf Afrika, die nicht zur figürlichen Kunst gehören, sondern so allgemein in Europa dem Bereich des Design zugeschrieben werden würde. Und da sieht man diesen unheimlichen ästhetischen Ausdruck, der ganz viele Lebensbereiche in Afrika formt. Und das ist wirklich ein Reichtum, nicht Reichtum des preußischen Schlosses, sondern Reichtum dieser Gesellschaften.
Mhm. Und es gibt gleich eine große Übersichtskarte, wo man sich mal informieren kann, wo die Deutschen überall Kolonien hatten.
Genau.
Und da habe ich mich auch gefragt, das ist ja schon sehr präsent in der Ausstellung, die Kolonialzeit und auch etwas darüber zu lernen. Es gibt sogar für Kinder ein interaktives Spiel, wie war die Kolonialzeit und welche Rolle hätte ich da gespielt. Da habe ich schon den Gedanken gehabt, all die Kritik, die es vorher gab, wie sehr hat die auf Sie eingewirkt bei dem ganzen Konzept, das Sie da gemacht haben? Haben Sie das schon viel mit einbezogen in die Gestaltung auch?
Ja, die ganzen Bereiche, die Sie jetzt eben aufgezählt haben, die sind ja schon lange in der Planung. Dieses Spiel, das ist schon vor langer Zeit entwickelt worden, ist jetzt noch aktualisiert worden. Das war damals schon im Humboldt Lab in Dahlem in der Vorform, in der Vorversion zu sehen und ist jetzt nochmal aktualisiert worden. Das sind Themen, die haben sich tatsächlich über die letzten Jahre immer stärker auf die Sammlungen auch bezogen und verstärkt. Und die sind natürlich von Anfang an auch in diese Planung mit einbezogen worden im Humboldt Forum, weil die postkoloniale Debatte ist zwar in Deutschland relativ rezent so groß geworden, aber in verschiedenen Bereichen sind Aktivistinnen und Aktivisten schon lange mit uns ins Gespräch gekommen.
Und Provenienzforschung zieht sich auch als roter Faden durch. Es gibt so Aufsteller im Museum, da steht dann rot Provenienz und da gibt es Hintergrundinfos. Und Sie haben ja auch betont, es gibt jetzt 4 Provenienzforscher und Forscherinnen, die tatsächlich aktiv sind. Und da habe ich mich gefragt, okay, die forschen jetzt weiter. Die Sachen sind ja nicht zu Ende erforscht, auch die da jetzt gezeigt werden. Inwiefern werde ich denn als Besucherin davon profitieren und diese Informationen, die da rausgefunden werden, auch wirklich bekommen, wenn ich da durchlaufe?
Ja, also Provenienzforschung, da haben Sie ganz recht. Wir haben inzwischen 5 Provenienzforscherinnen, die sich ganz gezielt mit den Sammlungen und nur mit Provenienzforschung befassen. Es war zwar immer auch Auftrag der kuratorischen Arbeit, Objekt Geschichten mit zu erforschen. Aber jetzt haben wir eben diese zusätzlichen Stellen, über die wir uns auch sehr freuen, die ganz aktiv in diese Sammlungen forschen. Und da jetzt beispielsweise mit der Publikation, die jeder auch gratis ausgehändigt bekommt, eine Provenienzspur durch die gesamte Ausstellung darstellen. Dazu gibt es die Angebote in den Medienstationen, es gibt die Angebote online und das hat den großen Vorteil, die können wir auch aktuell anpassen. Das heißt, wenn es Ergebnisse gibt, neue Ergebnisse in der Provenienzforschung, können wir die immer gleich auch einspielen und den Besucherinnen und Besuchern in den Medienstationen und über den QR-Code online auch zur Verfügung stellen.
Am Montag, als das Museum der Presse präsentiert wurde, da war das Wort Transparenz kam ständig vor. Das fiel schon sehr stark auf. Es gab ja viele Vorwürfe in der Vergangenheit, dass man eben auch Dinge nicht sehen wollte, nicht wissen wollte. Müssen Sie da vielleicht auch eingestehen und sagen, ja, in der Vergangenheit haben wir manchmal nicht genau genug hingeguckt.
Also tatsächlich, die Inventarbücher und die Akten waren grundsätzlich einsehbar. Sie waren nur noch nicht digitalisiert. Es wurde immer wieder versucht, da größere Projekte anzustoßen, aber das kostet sehr, sehr viel Geld. Wir haben jetzt das Geld bekommen. Wir haben ein großes Digitalisierungsprojekt für die Akten angestoßen. Das ist schon in einem guten Stadium. Wir werden 2022 hoffentlich das auch abschließen können, dass alle Akten ab 1830 bis 1947 online gestellt werden, digital verfügbar gemacht werden. Parallel werden auch die Inventare online gestellt. Das haben Sie vielleicht auf der Homepage schon gesehen. Und schon seit einiger Zeit haben wir mehr als 100.000 Objekte online. Das wird oft nicht bemerkt, aber wenn man auf die Homepage geht, kann man dort über 100.000 Objekte sehen. Das ist schon eine ganze Menge. Wir haben zudem aber noch ein Digitalisierungsprojekt angestoßen, um in den nächsten Jahren noch mal mindestens die gleiche Menge online zu stellen und wollen in einem Projekt, das wir zudem jetzt gerade planen, diese gesamten Infrastrukturen, die ja auch europäisch gemacht sind. Die europäischen Inventare sind sortieren die Objekte nach europäischen Gesichtspunkten. Die wollen wir auch dekolonisieren und mit Partnerinnen und Partnern zusammen drauf schauen, wie wir in Zukunft auch die Online-Stellung vielleicht nochmal überdenken können und wie wir in Zukunft mit diesen Strukturen auch eine breitere Variabilität erreichen können.
Und das Wichtige ist ja an dem Online-Stellen, dass nur wenn man es auch sich anschauen kann und nur weiß, was der Bestand des Museums ist, kann man ja auch Ansprüche stellen und sagen, ich hätte das gerne wieder zurück. Und in einem Fall wurde schon lange gesagt, wir hätten das gerne wieder zurück, nämlich bei den Benin-Bronzen aus dem heutigen Nigeria. Da hat es Bewegung gegeben in diesem Jahr. Da sind gerade Verhandlungen, die sollen stückweise zurückgegeben werden. Und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter, hören aber erstmal Musik von Danger Dan. Lauf davon.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Der Westflügel des Humboldt-Forums wird morgen feierlich eröffnet mit dem neuen Ethnologischen Museum und dem Museum für asiatische Kunst. Ab Donnerstag kann sich dann jeder ein Bild davon machen, wie gelungen die neue Präsentation ist. Doch zu sehen ist ja bis jetzt nur ein Teil der Sammlung. Denn der komplette Ostflügel, der wird erst im Frühjahr 2022 eröffnet. Und da sollen dann auch die umstrittenen Benin-Bronzen zu sehen sein. Dabei handelt es sich um Skulpturen, aber nicht nur um Skulpturen. Es sind auch Metalltafeln, die seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des Königreichs Benin im heutigen Nigeria geschmückt haben. Und Deutschland hat weltweit die zweitgrößte Sammlung dieser Bronzen. Und ich kann darüber noch weiter sprechen mit Paola Ivanov. Sie arbeitet als Kuratorin am Ethnologischen Museum und ist für die afrikanische Sammlung zuständig. Hallo nochmal.
Hallo.
Und Alexis von Poser, stellvertretender Direktor der Ethnologischen Sammlung. Schönen guten Abend.
Hallo.
Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht ganz so genau wissen, was ist das Besondere an den Benin-Bronzen? Was macht die so wertvoll und bedeutend?
Das sind herausragende Kunstwerke, da sie aus Metall sind und nicht aus Holz, wie häufig Kunst in Afrika, sind Stücke von ab dem 15., 16. Jahrhundert erhalten. Und sie wurden, die Hauptstadt des Königreichs Benin wurde von den Briten 1897 erobert. Und diese Stücke wurden erbeutet und gelangten dann über die Briten meistens auf den Markt.
Und bei Auktionen haben die Deutschen sich dann eben einen großen Teil gesichert offensichtlich. Alexis von Poser, die Benin-Bronzen, die sind ja umstritten. Man sagt auch immer, da klebt Blut dran. Das ist nachgewiesen und relativ eindeutig. Bei der Eröffnung werden die jetzt ausgespart. Wollten Sie diese Objekte bei dieser schönen feierlichen Eröffnung so ein bisschen aus der Schusslinie haben, weil sie einfach zu umstritten sind?
Ausgespart sind sie deswegen, weil wir tatsächlich den Westflügel zunächst eröffnet haben und die Positionierung, wo Nigeria und damit die potenzielle Ausstellung der Benin-Bronzen stattfinden würde, lag schon lange fest. Und es war auch klar, dass die nicht bei diesem ersten Eröffnungsteil mit dabei sein würden. Jetzt sind wir aber auch in politischen Gesprächen mit Nigeria. Und Herr Parzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, hat ja gerade erst auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass im Jahre 2022 ganz substanzielle Restitutionen auch zu erwarten sind. Wir sind da in Gesprächen, aber das ist jetzt auf einer politischen Ebene. Das ist vom Museum sozusagen weg, diese Debatte, und muss jetzt auf einer politischen Ebene auch in Nigeria selbst verhandelt werden, weil auch in Nigeria selbst die gegenüber, die Ansprechpartner untereinander klären wollen und klären müssen, was mit den Bronzen dort vor Ort passieren soll.
Was klar ist, sie werden Stück für Stück zurückgegeben. Es wird eine Restitution stattfinden. Darauf hat man sich schon geeinigt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass in Deutschland dann keine Bronzen mehr zu sehen sind. Weil es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie als Leihgaben von Nigeria dann gezeigt werden. Ist sowas möglich, denkbar?
Denkbar ist vieles. Das wird mit den Partnerinnen und Partnern in Nigeria besprochen werden müssen, was da an Möglichkeiten besteht. Man darf auch nicht vergessen, dass der sogenannte Bronzeguss auch in Nigeria noch weiterhin praktiziert wird. Das heißt, man kann auch durchaus überlegen, dass neu produzierte Stücke aus Nigeria in die Ausstellung in Berlin kommen. Das war zum Beispiel eines der Themen, das auch die Delegation in Berlin besprochen hat.
Genau, da war eine größere Delegation da in Berlin und ist tatsächlich auch nach Dahlem gegangen, hat sich die Stücke angeschaut, war auch im Humboldt-Forum. Wie war das denn? Wie haben Sie denn diese Begegnung erlebt mit dieser nigerianischen Delegation? Denn es gab ja seit Jahrzehnten die Forderung, diese Benin-Bronzen zurückzugeben, und jetzt endlich wurden sie erhört. Also war da schon eine friedliche Stimmung bei dieser Begegnung?
Es war eine ganz friedliche Stimmung und ein sehr angenehmer Austausch, und die Gespräche werden jetzt weitergeführt.
Mhm. In der Vergangenheit, Frau Ivanov, haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit mit Menschen aus Herkunftsländern, dass man auch sagt, vielleicht überlegen wir uns zusammen, wie das präsentiert werden kann, dann wird die Ausstellung vielleicht auch in beiden Ländern gezeigt. Können Sie da erzählen, wie das funktioniert? Tansania ist da zum Beispiel ein Land, könnte man da vielleicht auch aus diesen Erfahrungen lernen und jetzt mit Nigeria so zusammenarbeiten?
Ja, eigentlich geht es darum, gerade bei diesen Zusammenarbeiten die Deutungsmacht und die Handlungsmacht den Partnerinnen zu gewähren und nicht wieder mit europäischen Vorstellungen zu kommen, was da passieren sollte. Diese Zusammenarbeiten mit Institutionen, aber zum Teil auch mit Communities und mit Künstlerinnen in Tansania, die geht darum, einerseits die Kolonialgeschichte zu thematisieren, aber zum Beispiel für meine Partnerinnen in Tansania ist ganz klar, die Deutschen waren die Letztankömmlinge, unsere Geschichte fing viel früher an, und wir werden im Humboldt-Forum eine gemeinsame Ausstellung machen, und dort soll die Geschichte Tansania erzählt werden, die nicht mit den Deutschen anfängt. Das heißt, die Akteurinnen sind die Partnerinnen, und was sehr wichtig ist, was Herr von Poser schon mit der Dekolonisierung der Infrastruktur betont hat, ist, dass es darum geht, eben nicht europäisches Wissen, nicht europäische Ästhetiken, nicht europäische Vorstellungen, wie man mit den Objekten umgeht, zur Geltung kommen zu lassen. Und dadurch Zusammenhang mit der Museumsinsel, die eher eurozentristisch ist, die Geschichte, die Kunstgeschichte zu dezentrieren, zu pluralisieren und zu dekolonisieren. Das ist unser großes Ziel, was natürlich ein Prozess ist, aber das ist das, was wir mit den ethnologischen Sammlungen und unseren Partnerinnen jetzt vorhaben.
Wir sind dann gespannt, welche Bronzen zu sehen sein werden und wie sie Sie präsentiert werden. Bestimmt keine leichte Aufgabe, da einen guten Rahmen für zu finden. Vielen Dank, dass wir über die Benin-Bronzen sprechen konnten. Vor allem ein anderes Ausstellungsstück war auch im Zentrum der Debatten, über dessen Herkunftsgeschichte in den vergangenen Monaten besonders viel gesprochen wurde, nämlich das Luv-Boot, ein prachtvolles Boot aus der Südsee. Und über das reden wir gleich weiter mit Alexis von Poser. Ihnen an dieser Stelle schon vielen Dank, Paola Ivanov, Kuratorin für die Afrika-Sammlung vom Ethnologischen Museum in Berlin. Schönen Abend noch. Tschüss. Restart, die Neuerfindung der Völkerkunde. In unserer Sondersendung sprechen wir über die Eröffnung des Ethnologischen Museums im Humboldt-Forum in dieser Woche. Und ein Ausstellungsstück hat vorab für viel Wirbel gesorgt, das Luv-Boot. Es ist 16 Meter lang, ein hochseetaugliches Holzboot von der Insel Luv im heutigen Papua-Neuguinea. Und 2018, als es in einer riesigen Kiste vom alten Standort in Dahlem überführt worden ist, wurde extra ein Loch in die Fassade des Berliner Stadtschlosses gemacht und da wurde ausgespart, um es rein zu befördern. Danach wurde wieder zugemauert. Ab Donnerstag wird das Luv-Boot dem Publikum also präsentiert, neben einem nachgebauten Korallenriff. Und über dieses Luv-Boot spreche ich mit Alexis von Poser, stellvertretender Direktor der Ethnologischen Sammlung und des Museums für Asiatische Kunst in Berlin. Schönen guten Abend nochmal.
Schönen guten Abend.
Bleiben wir mal ganz kurz bei der Pracht dieses Luv-Boots. Was macht dieses Boot so interessant und einzigartig?
Das Boot ist das letzte große Auslegerboot, was es von der Insel Luv überhaupt gibt. Es ist keinesfalls das letzte große Auslegerboot aus der Region Papua-Neuguinea, aber eben von Luv gibt es nur noch dieses eine.
Mhm. Der Historiker Götz Ali, der uns auch gleich dazu noch was erzählen wird zu dem Buch, der hat kritisiert den Umgang des Ethnologischen Museums mit dem Luv-Boot. Er hat in seinem Buch Das Prachtboot die These aufgestellt, dass dieses Boot auch infolge eines Massakers der deutschen Kolonialmacht an den Bewohnern der Insel Luv erbeutet worden ist und dass das vom Museum dezidiert verschwiegen worden ist. Wie ernst haben Sie diese Kritik genommen, auch für die Gestaltung des Raums, in dem das Boot jetzt zu sehen ist?
Also grundsätzlich nehmen wir jede Kritik natürlich prinzipiell erst einmal ernst. Auf die Gestaltung des Raumes konnte diese Kritik aber nicht noch großen Einfluss nehmen, weil die Gestaltung des Raumes schon sehr lange feststand. Wenn solche großen Ausstellungsprojekte geplant werden, dann muss man sich bei bestimmten Dingen, besonders bei solchen großen Objekten wie diesem Boot, schon sehr früh festlegen. Das große Boot, Sie haben ja selber davon gesprochen, ist bereits 2018 mit einer Kiste dort ins Schloss eingebracht worden. Grundsätzlich haben wir verschiedene Möglichkeiten in der Ausstellung auch auf Kritik einzugehen, in den Medienstationen, an Stationen, auch im Internet, wenn wir die QR-Codes bestücken mit aktuellen neuen Ergebnissen aus Provenienzforschung. Aber es gibt auch gewisse Punkte, wo wir ganz vieles schon zeigen an diesem Boot, was einfach in der neuen Kritik drin war und was in der Planung dieser Ausstellung schon lange auch mit einbezogen war, was jetzt eben am Donnerstag sichtbar werden wird.
Also es gibt einen Bildschirm zum Beispiel mit Touchscreen, da werden gewisse Fragen gestellt, zum Beispiel, welche Rolle spielt Kolonialismus beim Erwerb des Bootes? Die Antwort ist, Kolonialismus hatte für die Menschen auf Luv schwerste Auswirkungen und das Machtverhältnis hat den Erwerb sicher beeinflusst. Dann gibt es die Frage, wurde das Boot 1903 geraubt? Die Antwort darauf, das ist nicht eindeutig, bleibt zu fragen auch, inwieweit die Bewohner dann doch selbstbestimmt gehandelt haben, aber die Männer da haben anscheinend bereitwillig und ohne Unmut Informationen zum Boot gegeben. Ein bisschen vage kommen einem diese Antworten schon vor, wenn man sich die durchliest. Das war schon mein Eindruck.
Ja, man hätte es natürlich gerne häufig etwas konkreter und hätte aus der Vergangenheit häufig lieber irgendwelche klaren Dokumente. Wenn es die aber nicht gibt, dann muss man mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten, die Wahrscheinlichkeit von etwas auch zu umreißen. Und wenn zum Beispiel Bug- und Heckverzierung für den Sammler noch einmal nachgeschnitzt wurden, weil ein anderer Sammler vorher bereits Bug- und Heckverzierung dieses Bootes mitgenommen hatten, von der ersten Bestückung sozusagen, dann ist das für mich durchaus ein Hinweis, dass das Boot nicht zumindest direkt in einem Raub mitgenommen werden kann, sondern dass diese Mitnahme des Bootes zumindest eine längere Zeit in Anspruch genommen haben muss. Zudem ist dem Boot noch ein Modell desselben Bootes mitgegeben worden von den Bootsbauern. Auch das ist für mich so ein bisschen ein Hinweis, ein direkter Raub hat da nicht stattgefunden. Aber es gab natürlich, und das darauf gehen wir ja auch in der Station ein, in der Medienstation und auch in den Provenienztexten zu diesem Boot, dass natürlich die koloniale Präsenz in Papua-Neuguinea und speziell auch auf der Luv-Insel von Deutschen dort eine verheerende Wirkung hatte.
Und was besonders schlimm natürlich ist, ist diese Strafaktionen, die stattgefunden haben auf der Insel Luv. Die stehen da auch in der Medienstation. Wenn man sich da durchklickt, kommt das auch vor. Es hat eine Strafaktion gegeben. Da muss man vielleicht mal kurz erklären, was da passiert ist. Da sind tatsächlich Häuser, Pflanzungen, Kanus zerstört und da sind auch viele Menschen umgebracht worden von deutschen Kolonisatoren. Und man muss schon sagen, das ist sehr am Rande thematisiert. Müsste man solchen Sachen nicht mehr Raum geben in so einer Ausstellung?
Ja, tatsächlich wird auf diese Strafaktion, auf diesen kolonialen Kriegszug hingewiesen in der Medienstation bei den Stücken, die aus diesem Kriegszug stammen, nämlich im Schaudepot im Bereich Ozeanien. Das Boot stammt nicht aus diesem Kriegszug. Das Boot ist 20 Jahre später erworben worden. Wie, das können wir eben im Moment nicht nachweisen. Es gibt keinen Kaufvertrag, aber ein Kaufvertrag aus der Zeit würde auch keinen Sinn machen, weil die Menschen dort keine Schulausbildung in unserem Sinne hatten und damit ein unterschriebener Kaufvertrag nichts belegen würde.
Auf der Pressekonferenz gestern gab es ja eine große Überraschung. Sie haben einen Videogruß präsentiert. Alle hatten angenommen, es gäbe keine Nachfahren mehr der Bootsbauer von Luv. Und ein Filmemacher hat im Auftrag des Ethnologischen Museums einen Ur-Ur-Urenkel, glaube ich, aufgetan, dieses Bootsbauers, der sagt, uns gibt es noch und der sich bedankt, dass das Boot in Berlin so gut aufbewahrt wurde und den Wunsch äußert, nach Berlin zu kommen, sich das Boot anzuschauen, um dann eventuell eines nachbauen zu können. Ja, inwiefern kann dieser Mann tatsächlich für die Nachfahren sprechen und was ist da jetzt geplant?
Ja, das war tatsächlich eine große Überraschung, dass ein direkter Nachfahre eines der Bootsbauern noch aufgetan werden konnte. Grundsätzlich war diese ganze Idee des Aussterbens einer Insel immer schon ein bisschen zweifelhaft. Das Museum hat das lange tradiert, das hat das lange einfach für bare Münze genommen, das muss man sagen. Aus rezenterer ethnologischer Sicht wirkte das schon etwas zweifelhaft, weil Inseln in dem Sinne nicht immobil waren. Inselbevölkerungen haben sich bei Gefahr, bei Naturkatastrophen, aber auch bei Krieg immer wieder auch bewegt. Ich selbst habe in einer Region geforscht, wo verschiedene Gruppen sich aufgrund von Zwistigkeiten, von kriegerischen Handlungen in eine andere Region abgesetzt haben, dort wieder gesiedelt haben. Es ist sehr viel mobiler gewesen, als das die Kolonialherren so geglaubt haben und als das dann in die Akten eingeflossen ist. Zudem gibt es andere verwandtschaftliche Konzeptionen. Wenn man nur nach der Männerlinie, wie das in Europa ja lange üblich war, die Verwandtschaft nachvollzieht, dann kommt man da auch an seine Grenzen in Papua-Neuguinea, weil dort oft auch über die Mutterlinie oder andere Verwandtschaftssysteme eine Verbindung hergestellt wird.
Tatsächlich, aber dieser eine Nachfahre, ja, ne, die Frage stellt sich natürlich, kann der jetzt wirklich für alle sprechen und ist dieses, wir wollen gar nicht das Original haben, wir wollen nur eine Kopie von einem einzelnen Menschen, den sie gefunden haben, jetzt wirklich so aussagekräftig?
Tatsächlich für das Boot kann er als direkter Nachfahre eines Bootsbauern sehr gut sprechen. Er kann aber keinesfalls für die Objekte sprechen, die aus dieser Strafaktion, aus diesem kolonialen Kriegszug stammen, die auf Luv mitgenommen wurden, 1882, 83. Dafür kann er nicht sprechen. Das heißt, wenn wir eine Delegation von den Luv-Insulanern nach Berlin bringen, dann wollen wir natürlich das auch breitmöglichst streuen. Das heißt, so viele Familiengruppen wie möglich sollen dort berücksichtigt werden, um nach Berlin zu kommen und die Sammlungen zu begutachten. Nicht nur die Sammlungen, die im Humboldt-Forum gezeigt werden, sondern auch die, die noch in Dahlem liegen, die im Rahmen des Forschungscampus Dahlem ja dann auch beforscht werden sollen. Gerade dieses Projekt, die Familienmitglieder der verschiedenen Nachfahren mitzubringen, wäre da ganz wichtig.
Und wenn man dann davor steht, vor diesem wunderschönen Boot, doch der Wunsch aufkommt, wir hätten das doch gerne zurück. Können Sie sich vorstellen, dass das dann auch passiert, dass die Mauer dann nochmal eingerissen wird und das Boot zurückgegeben wird?
Wenn es dann nötig sein muss, müssen wir darüber sprechen. Tatsächlich habe ich ja lange im Pazifik geforscht und kann sagen, diese Idee des Originals, des alten Originals, was nur eine Berechtigung hat, weil es so alt ist, ist im Pazifik nicht sehr verbreitet. Dort möchte man ein solches Boot haben, was auch fahren kann, was auch nutzbar ist und was tatsächlich auch dann als Prestigeobjekt im Handel, im Tausch mit anderen Inseln wieder eingesetzt werden kann. Da geht es auch um Fragen der Identität und die würden aus der Region eher mit einem neuen Boot, was auch nutzbar wird, in Verbindung gebracht.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Nun, da gibt es viel Ärger um dieses Luv-Boot. Es ist aber ein ganz faszinierendes Boot, wenn man davor steht. Können Sie das noch ohne Stirnfalten und mit Genuss betrachten?
ich kann weiterhin anerkennen und respektieren, was für ein Wunderwerk der Technik, der Bootsbaukunst das auch ist und wie wunderschön die Schnitzwerke daran sind. Und ich erfreue mich sehr daran und habe eben auch aus Luf gehört, dass sich die Menschen dort sehr freuen, dass überhaupt irgendwo auf der Welt eine Geschichte über Luf erzählt wird. Mhm. Und wir wollen die natürlich auch anreichern und mit allem aktuellen Wissen, was wir aus Luf jetzt dazu bekommen, auch immer weiter ausbauen.
Ab Donnerstag können sich alle Berlinerinnen und Berliner und auch alle anderen das Luf-Boot wieder ansehen im neu eröffneten Ethnologischen Museum in Berlin. Ich sage vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio 1 im Bikini Berlin. Alexis von Poser, stellvertretender Direktor des Ethnologischen Museums. Schön, dass Sie hier waren.
Danke, dass Sie mich eingeladen haben.
Tschüss.
Tschüss.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Sie hören Restart, die Neuerfindung der Völkerkunde. Unsere Radio 1 Sondersendung zur Eröffnung der ethnologischen Sammlung im Humboldt-Forum in dieser Woche. Und bei mir ist ein Mann, der einen ganz anderen Blick auf diesen Neustart des Humboldt-Forums haben dürfte. Der Historiker Götz Ali, der die Debatte über die koloniale deutsche Vergangenheit und Schuld ganz neu angestoßen hat mit einem Bestseller, das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Und ich bin sehr froh, dass er hier ist. Guten Abend, Götz Ali.
Ja, guten Abend.
Sie schreiben im Buch, dass Sie selber in den 70er Jahren mit Ihren Kindern auch verregnete Sonntage schön in Dahlem in der Südseeabteilung verbracht haben. Haben Sie sich damals nie Gedanken gemacht, wie diese Boote ins Museum gekommen sind?
Nein, niemals. Also ich war genauso naiv wie alle anderen. Und ich verdanke, glaube ich, auch dieses Buch Leuten, die relativ radikal zum Teil auch Menschen, die aus fraglichen Ländern kommen, diese Kolonialdebatte angestoßen haben, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und ich forsche normalerweise über den Nationalsozialismus und solche Dinge. Ich war doch sehr überrascht, in welchem Ausmaß und wie gewalttätig das da in der Südsee zugegangen ist. Das hatte ich mir vorher gar nicht so vorgestellt.
Da werden wir noch genauer drauf eingehen. Aber Sie verdanken es auch ein bisschen Ihrem Urgroßonkel Johannes Ali, der Marinefahrer war und der tatsächlich in der Kolonialzeit in der Südsee mit unterwegs war, auf den Booten. Sie schreiben im Buch, er erteilte allem den protestantischen Segen. Wie hat denn Ihr Urgroßonkel Sie auch dazu gebracht, noch dieses Boot zu erforschen, hat ja auch eine Rolle gespielt.
Naja, das war ein Anlass für mich. Ich wollte ursprünglich erstmal so einen Zeitungsartikel schreiben für ein Wochenendmagazin. So ein bisschen den Urgroßonkel, das ist eine bedeutende Figur in unserer Familie und ich habe das Familienarchiv und ich habe da in diesem Zusammenhang seine Sachen zum ersten Mal gelesen. Das ist ein dicker Leitsordner. Und ja, und dann eröffnete das Humboldt-Forum nicht und der Text wurde länger. Und es begann mich zu interessieren. Ich las weitere Bücher so nebenher. Das war alles ganz einfach. Dann hatte ich plötzlich 40 Seiten und das Humboldt-Forum machte immer noch nicht auf. Und dann merkte ich auch, wie leicht diese Forschung darüber ist. Es liegt alles unter der Oberfläche, aber es hat sich niemand dafür interessiert. Und eben auch nicht das Ethnologische Museum. Das halte ich für einen Skandal. Das sind alles Sachen, die ich in dem Buch schreibe, die man seit 120 Jahren hätte wissen können.
Und was glauben Sie, warum man es nicht hat wissen wollen?
Nur wenn man Dinge nicht wissen will, dann weiß man sie auch nicht. Das ist ganz einfach. Man hat sich da, wenn man das Luftboot nimmt, Dinge eingeredet. Die Leute hätten selber aussterben wollen. Das ist behauptet worden. Bis in die Gegenwart wird das behauptet, ja? Das ist nur 2019 noch nach Wikipedia reingetragen worden von irgendjemandem. Ja, das hat in der BZ gestanden. Das ist alles nicht lange her. Und dann ist behauptet worden, das Boot sei gekauft worden. Das Ethnologische Museum in Dahlem hat seit 1954 definitiv behauptet, das Boot ist gekauft worden. Mhm. Vorher hat das keiner gesagt.
Jetzt heißt es in der aktuellen Ausstellung erworben worden. Ist das besser?
Nee, überhaupt nicht. Also die drücken sich um die Wahrheit dort. Also ich war ja noch nicht dort, aber ich kriege so Handyfotos, was da steht, zugeschickt.
Was sagen Sie denn dazu? Sie haben gesehen, was auf diesem Touchscreen da an Geschichte präsentiert wird.
Das ist lächerlich, meiner Ansicht nach. Das ist ein Vermeiden. Die wollen noch nicht die ganze Wahrheit sehen. Und das Luftboot ist wirklich was ganz Tolles. Das soll da auch erstmal bleiben, solange wie es da steht. Und die Leute sollen auch viel über das Boot selber erfahren. Wenn man es vergleicht mit Wikingerbooten oder mit griechischen oder phönizischen Booten. Das waren träge Kähne, gemessen an dem, was die an der Südsee hatten. Zur selben Zeit, so ist die Südsee besiedelt worden. Das ist Hochkultur. Und das muss man sich klar machen. Aber man muss eben auch die Zerstörung des Kolonialismus. Diejenigen, die das nach Berlin verbracht haben, beschreiben selber, welch herrliche Boote da 1882, 83 bei einem riesigen Massaker zerstört worden sind. Ja, und wie schön sie bemalt worden sind. Und sie preisen das an hier für das Berliner Museum als das allerletzte eines aussterbenden Stammes. Und zu dem aussterbenden Stamm haben diejenigen, die es nach Berlin verkauft haben, nämlich deutsche Händler, selber massiv beigetragen. Und das steht nicht im Humboldt-Forum, das steht da nicht. Das wird nicht in aller Klarheit deutlich.
Und was da genau passiert ist auf dieser Insel und welche Auswirkungen das Ihrer Meinung auch hatte auf den sogenannten Erwerb dieses Bootes. Darüber sprechen wir gleich noch weiter. Götz Ali ist bei mir und wir sprechen über das Luftboot in der Südseeabteilung im Ethnologischen Museum im Humboldt-Forum, das Sie ab Donnerstag sich auch anschauen können und über das wir gleich noch weiter sprechen.
Restart. Die Neuerfindung der Völkerkunde. Eine Radio 1 Sondersendung mit Marie Kaiser. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
Herzlich willkommen nochmal zu unserer Sondersendung. Morgen Abend wird das Herzstück des Humboldt-Forums in Berlin feierlich eröffnet, das Ethnologische Museum. Und wir sprechen heute Abend drüber, was ethnologische Sammlungen eigentlich leisten können im 21. Jahrhundert. Wie stellt man Kunstwerke und Artefakte aus, die vor hunderten Jahren unter heute umstrittenen oder vielleicht sogar unbekannten Umständen gekauft oder gestohlen wurden? Zu Gast bei uns ist der Historiker Götz Ali. Schönen guten Abend nochmal.
Guten Abend.
Sie beschreiben in Ihrem Buch das Prachtboot, eine deutsche Strafaktion auf der Insel Luf. 1882, 83 ist das passiert. Und für Sie ist das ein ganz wichtiger Punkt, der verschwiegen wurde, Ihrer Meinung nach, bisher. Vielleicht können Sie kurz mal beschreiben, was damals nach Ihren Recherchen auf der Insel passiert ist.
Ja, also erstmal muss man sagen, dass die Handelsgesellschaft, die später das Luftboot nach Berlin verkauft hat und sich angeeignet hat in der Südsee, dass es diese Handelsgesellschaft war, nämlich Eduard Hernsheim, der bei Bismarck vorgesprochen hat und gesagt hat, auf dieser Insel muss eine sogenannte Strafexpedition stattfinden, ja, um die Leute zur Raison zu bringen, weil sie nicht das tun, was ich will, nämlich genügend Kokosnüsse, Schildpatt und so weiter zu liefern. Mhm. Und Bismarck, das muss man sich vorstellen, hier in Berlin zerbricht sich den Kopf über eine 6 Quadratkilometer große Insel in der Südsee und lässt 2 große Kriegsschiffe hinschicken. Das Kanonenboot Hyäne und die Kreuzerkorvette Carola. Und die 1882, 83, also in der Weihnachts- und Silvesterzeit, führen 8 Tage lang ein riesiges Massaker gegen eine Bevölkerung von 400 Leuten durch. Es gibt keine deutschen Verluste. Sie verbrennen über 60 Hütten, zerstören an die 50 Boote, alle, die sie irgendwie finden können, durchkämmen die Insel, führen riesige Kanonaden von beiden Seiten durch. Auf den deutschen Seekarten heißt die eine Durchfahrt dann später Hyäne-Durchfahrt und die andere Carola-Durchfahrt. Und noch heute, wenn Sie die Online-Präsentation der ethnologischen Sammlung im Humboldt-Forum sich angucken, dann heißt es da, 72 Stücke oder so bei diesem Massaker gestohlen, Expedition Carola. Da steht nicht mal Strafexpedition, da steht auch nicht Kreuzerkorvette. Derjenige, der das liest, erfährt nichts. Und das wird bewusst so gemacht. Damit werden die Leute irregeführt. Und genauso ist es für Hyäne. Das heißt dann SMS Hyäne. Wenn man da hinschreiben würde, Kanonenboot und Strafexpedition. Strafexpedition ist ein komischer Begriff. Man müsste von einem Massaker sprechen.
Und was würden Sie fordern? Was müsste im Ethnologischen Museum stattfinden? Müsste da mal exemplarisch gezeigt werden, was so eine Strafexpedition eigentlich war?
Ja, also ich finde, dass man in dem Saal, wo das Luftboot jetzt steht, da ist eigentlich genügend Platz, dass man da dokumentiert, was mit dieser Insel geschehen ist. Das ist ja nicht nur das. Dabei ist die Bevölkerung wahrscheinlich um die Hälfte reduziert worden, nimmt man an. Dann kamen da wieder die Kaufleute hin. brachten Arbeiter von woanders mit, auch chinesische Händler, schleppten Syphilis ein, Krankheiten, verschleppten von der Insel Leute auf andere Inseln, die dort in den Plantagen arbeiten mussten und nicht mehr zurückkamen. Also sie haben die Kultur systematisch zerstört und weitere Objekte dort sich angeeignet, ich würde sagen geraubt. So, diesen Zusammenhang sollte man gerade angesichts eines so prominenten Objekts einfach offensiv erzählen, jetzt erstmal mit dem Zweck, dass man in Deutschland etwas konkret über den deutschen Kolonialismus erfährt, wenn man da steht, dass das nicht isoliert wird und auch nicht in Touchscreens versteckt wird, wo man irgendwie noch extra gucken muss und dadurch den Blick auf die Dinge ändert. Und dann sollte das Leben auf Luv und was davon übrig geblieben ist, geschildert werden, auch natürlich ein Stück Museumsgeschichte, was da so alles erzählt worden ist an Legenden und auch an Lügen bis in die Gegenwart. Das müsste im Humboldt-Forum und in der Ausstellung selbst thematisiert werden, meiner Ansicht nach.
Nun gab es aber auch Gegenwind gegen Ihr Buch. Es gab zum Beispiel die emeritierte Professorin für Ethnologie der Universität Göttingen, Britta Hauser-Schäublin, die sagt, dieses Luv-Boot wurde ja erst rund 20 Jahre nach dieser Strafaktion erworben, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, von diesem Max Thiel. Und ihnen wurde vorgeworfen, dass sie zwei Dinge in Zusammenhang bringen, die doch eine Generation auseinander liegt. Was entgegnen Sie?
Na, erstens mal war es dasselbe Handelshaus. Und zweitens hat sich dieses Handelshaus Hernsheim, dem Thiel angehört, er war Miteigentümer dieses Handelshauses, der hat nicht nur das Luv-Boot verschleppt 1902, sondern hat gleichzeitig die ganze Insel verkauft, die ihm eigentlich nicht gehörte. Auch dieser Zusammenhang wäre ja zu nennen. Er hat sie an einen Mitarbeiter verkauft und bei dieser Gelegenheit sich das Luv-Boot aus meiner Sicht unter den Nagel gerissen. Ja, die Bevölkerung war reduziert worden auf maximal 70 Menschen und der neue Eigentümer ist mit 150 Arbeitern eingerückt, was natürlich einen weiteren kulturellen Verfall dort bedeutet hat. Das ist gar keine Frage. Also diese Zusammenhänge einfach zu schildern, wie man die dann bewertet, das ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn es erstmal da so steht und gezeigt wird und gesagt wird, das haben übrigens, das ist ja keine Erfindung von mir, das haben zeitgenössische Ethnologen auch, ja, die dorthin gefahren sind, die haben das beklagt, wie schrecklich die Deutschen da gehaust haben, welche fürchterlichen Strafexpeditionen sie vorgenommen haben, wie folgenschwer, wie sie die Kultur zerstört haben. Das kann man alles auch vor 1914 nachlesen, wenn man will. Aber die Geschichte wird einseitig erzählt. Und zu den Eigentumsverhältnissen würde ich gerne sagen, generell, so wie die kolonialen Gewaltverhältnisse in der Südsee waren, aber auch sicherlich in Afrika in den allermeisten Situationen, sollten wir auf unseren Eigentumstitel verzichten. Ich bin dafür, dass wir uns als Treuhänder verstehen und die anderen rückwirkend als Treugeber einsetzen. Und dann wirklich, der Treugeber hat das letzte Wort, der kann uns Sachen schenken. Der kann sagen, ihr könnt sie auch als Dauerleihgabe behalten oder macht euch eine Kopie, wir hätten das Original gerne wieder oder umgekehrt. Aber dieser Verzicht auf einen Eigentumsanspruch, der ja von dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz noch bis vor kurzer Zeit ganz hochgehalten worden ist, das ändert sich gerade. Das scheint mir ganz wichtig und es würde übrigens bedeuten, dass man die Ethnologen, die ja auch wichtig sind, die mit den Leuten da in Kontakt sind und so, die wissen über vieles mehr als ich, das ist doch klar, dass man das eigentlich verstärkt. Auch die Leute, die Restauratoren in den Museen, das sind ja alles sehr fragile Dinge, die als Eigentümer können sie die Sachen verfallen lassen, verschimmeln lassen oder verkaufen. Wenn sie Treuhänder sind, haben sie eigentlich mehr Pflichten für den Erhalt.
Interessanter Vorschlag, über den wir vielleicht gleich noch weiter reden, zumal ja auch ein Nachfahre eines der Bootsbauern jetzt aufgetaucht ist und am Montag präsentiert wurde bei der Pressekonferenz. Wir hören erstmal ein bisschen Musik und reden dann noch weiter mit Götz Ali.
Radio 1.
nur für Erwachsene.
In dieser Woche eröffnet das neue Ethnologische Museum im Berliner Humboldt-Forum und eines der wichtigsten Ausstellungsstücke ist in der Südseeabteilung zu sehen. Es ist ein Boot, dem der Historiker Götz Ali ein ganzes Buch gewidmet hat. Das Prachtboot von der Insel Louvre im heutigen Papua-Neuguinea. Ein Boot, das, so Ali, den Menschen von der Insel geraubt worden ist. Schönen guten Abend nochmal.
Ja, guten Abend.
Bei der Pressekonferenz am Montag, da gab es einen kleinen Coup, da wurde ein Videogruß präsentiert. Das Ethnologische Museum hat einen Nachfahren der Bootsbauer aufgespürt, einen Ur-Ur-Urenkel, der sich in dieser Videobotschaft, Sie haben mir gerade gesagt, dass Sie sich die auch angesehen haben, bedankt, dass das Boot so gut aufgehoben wurde in Berlin und sagt, ja, wir würden gerne mal vorbeikommen und uns das anschauen, damit wir es nachbauen können. Was sagen Sie denn zu diesem Coup, zu dieser Entdeckung?
Ja, also erstmal finde ich gut, dass es auf Louvre noch Leute gibt, die sich daran erinnern können, weil noch vor einem halben Jahr sagte der Chef da der ethnologischen Sammlung, Lars Christian Koch, zu einer Journalistin der Berliner Zeitung, ach, denen kann man gar nichts zurückgeben, die sind ausgestorben. Das ist nur offenbar widerlegt. Also da gibt es Menschen, die sind Nachfahren. Ob die nun für das ganze Land, für den Staat Papua-Neuguinea sprechen können, ist ja eine ganz andere Frage. Also die Nachfahren von Tilman Riemschneider können nicht darüber entscheiden, wo unser nationales Kulturgut hinkommt. Ich würde sagen, da haben noch mehr Leute mitzureden. Aber ich bin hoch erfreut, dass es das gibt. Und ich glaube auch, dass mein Buch dazu beigetragen hat, überhaupt solche Initiativen zu ergreifen. Und das ist doch was Positives.
Also Sie freuen sich, wenn da eine Delegation nach Berlin kommt,
ja, sich dieses Boot
anschaut. Und was halten Sie von der Idee, dass das jetzt nachgebaut wird? Also dass das Original hier bleibt und auf Louvre dann vielleicht ein nachgebautes Boot segeln wird?
Was wo segelt, das werden wir noch sehen. Aber das finde ich auch sehr wichtig, weil nicht nur der Kolonialismus, natürlich auch die Modernisierung der Welt und der Industrialismus haben natürlich diese alten Künste mit zerstört. Ja? Das heißt, in Papua-Neuguinea ist vieles verloren gegangen. Das ist natürlich auch Teil des Kolonialismus, aber auch Teil der Moderne. Und wenn die Menschen dort die Gelegenheit finden, sich das wieder anzueignen, beziehungsweise das zu reaktivieren, auch den Versuch machen, ihre eigene Geschichte kennenzulernen, dann verdient das jede Unterstützung von uns. Das ist doch völlig klar. Man muss sich aber auch eines vor Augen führen. Am Ende, wenn sie sich mit ihrer Geschichte und auch der Kolonialgeschichte, aber auch der Geschichte ihrer Handwerkskunst und ihrer bildenden Kunst, die ja hoch entwickelt war, das ist Hochkultur. Ich bin wirklich gegen die Begriffe Ethnologie und Völkerkunde. Das muss ich einfach mal sagen. Das ist Hochkultur dort. Dass sie dann vielleicht ihre Meinung ändern und sagen, wir wollen wichtige Sachen, die wir heute nicht mehr haben in Papua-Neuguinea, zurückhaben und wir wollen sie bei uns zeigen können. Aber ganz klar, wir sollen und müssen auch aus Fairness und auch in Erkenntnis unserer eigenen Position, denn es handelt sich um Weltkulturerbe, müssen wir diese Risiken, diese Möglichkeit eingehen und alles, was dazu hilft, die Kontakte mit den Menschen, die diese Kunstwerke, die hier in unseren Museen liegen, zu beleben, den Austausch zu fördern, der dann auch zum materiellen Austausch wird, nämlich der sogenannten Objekte, die ja, wenn sie dorthin zurückkommen, wo sie herkommen, auch nicht mehr einfach nur Objekte sind. Die werden ja dadurch mehr, wenn sie in ihren alten kulturellen Rahmen zurückkommen. Wir müssen uns vorstellen, also ein Riemschneider-Altar wäre in Papua-Neuguinea und wäre dort ein Objekt. Wenn er wieder in der Kirche steht, wo er herkommt, ist er kein Objekt, sondern Teil einer großen Komposition.
Ich höre da ein bisschen raus, dass Sie durchaus Freude daran hätten, wenn da im Humboldt-Forum nochmal die Mauer eingerissen werden muss und das Boot wieder rauskommt.
Ja, ich möchte das nicht provozieren, aber wir müssen diese Möglichkeit ehrlicherweise im Auge behalten. Ich glaube, dass in Papua-Neuguinea ist ein relativ schwacher Staat, das muss man klar sehen, das ist woanders anders. Das kann 30, 40, 50 Jahre dauern, aber diese Offenheit sollten wir entwickeln. Und ich glaube auch, dass in den ethnologischen Museen das in Gang kommen wird, auch durch Generationswechsel und Ähnliches. Ich bin da ganz optimistisch, auch wenn jetzt noch sehr viel mehr gemauert wird, als ich das für sinnvoll finde im Humboldt-Forum, gerade im Vergleich auch zu anderen ethnologischen Museen in Deutschland. Ich denke an Köln, an Stuttgart, aber auch an Leipzig. Das sind alles Institutionen, die sehr viel offener hinsichtlich des Kolonialismus agieren, als das in Berlin der Fall ist. Hier ist man noch sehr konservativ, sehr zugeknöpft. Das ist wirklich bedauerlich.
Ja, und über das Völkerkundemuseum in Leipzig werden wir ja auch noch sprechen, auch über den Begriff Völkerkunde und ethnologische Museen. Aber eine Frage noch an Sie. Sie sind ja eingeladen zur feierlichen Eröffnung morgen Abend. Wenn Sie vor dem Louvre-Boot dann stehen, das Sie ja jetzt auch dann zum ersten Mal wieder sehen können, werden Sie das mit Genuss betrachten können oder ist das für Sie jetzt auch ein Stück weit verdorben durch alles, was Sie erfahren haben?
Nein, im Gegenteil. Ich werde das mit Freude betrachten, weil ich habe in meinem Buch auch ein großes Kapitel über die Konstruktion des Louvre-Boots und das, was es alles kann. Und darauf bin ich sehr stolz. Ich habe auch ein Bild eines Erbauers gefunden, was ich dort abgebildet habe. Und alle diese Gedanken, die ich mir später gemacht habe, habe ich mir vor 40, 45 Jahren, als wir das mit unseren Kindern angeguckt haben, die damals noch sehr klein waren, alle nicht gemacht. Und auch nicht dieses Exzeptionelle, dass es ein Zweimastboot ist, was vor Jahrtausenden schon gegen den Wind ankreuzen konnte und gezielt durch die Südsee reisen und zwar viele Tage und diese ganzen Techniken, die damit verbunden sind. Also ich freue mich darauf, das Luftboot wiederzusehen und es mit neuen Augen zu sehen.
Vielen Dank, Götz Ali, Historiker und Autor des Buchs Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee rauben. Wir werden Sie nachher nochmal hören in unserer Sondersendung zur Eröffnung der ethnologischen Sammlung im Humboldt-Forum und über die Zukunft von ethnologischen Museen sprechen. In dieser Woche eröffnet das neue ethnologische Museum im Berliner Humboldt-Forum. Was können und sollen ethnologische Sammlungen im 21. Jahrhundert überhaupt noch leisten? Das fragen wir uns deshalb in dieser Sondersendung Restart. Und über diese Frage denkt eine Frau nach, Leontine Meyer van Mensch. Seit 2019 ist sie Direktorin des Grassi-Museums für Völkerkunde in Leipzig, in Dresden und in Herrnhut. Und vorher hat sie als stellvertretende Direktorin am Jüdischen Museum in Berlin gearbeitet. Schönen guten Abend.
Guten Abend, freue mich hier zu sein.
Wie war das denn für Sie, plötzlich ein Museum für Völkerkunde zu übernehmen? Vor welcher Herausforderung hat sie das gestellt?
Die ethnologische museale Debatte ist eine sehr wichtige und sehr wesentliche, hat natürlich sehr viel mit Kolonialismus zu tun, aber auch die Frage, wer spricht hier eigentlich über wen? Und es ist auch die Museumsgattung, die am meisten jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung bekannt ist. Ich meine, wir reden heute 2 Stunden über ein Museum.
Ja, das ist ungewöhnlich.
Das ist schon sehr ungewöhnlich und darüber freue ich mich natürlich. Und darüber nachzudenken, was solche Häuser sein können in eine postmigrantische, postkoloniale Gesellschaft, ist, glaube ich, wahnsinnig relevant.
Für alle, die die Museen in Leipzig und Dresden und Herrnhut nicht kennen, im Humboldt-Forum ist es ja so, da werden Alltagsgegenstände gezeigt, Kunstwerke nach den Regionen sortiert, getrennt in extra Räumen. Machen Sie das in Leipzig auch so? Ist das für Sie der richtige Weg oder machen Sie es anders?
Unsere jetzige Dauerausstellung ist geschlossen. Wir bauen ja um. Mhm. Aber 1. Dezember zeigen wir ein erster Teil und nicht als eine fertige neue Dauerausstellung, weil ich sowieso nicht in Dauerausstellungen glaube. Mhm. Ich glaube, Ausstellungen sollten viel diskursiver und viel schneller tatsächlich sich ändern und immer neue Impulse auch aufnehmen. Aber wir haben beschlossen, diese geografische Trennungen zu verlassen, weil die tatsächlich in unserer heutigen Zeit auch nicht mehr passen und viel stärker tatsächlich thematisch ranzugehen.
Was ist da zum Beispiel ein Thema, nach dem Sie dann ordnen?
Na, ein Thema ist natürlich unser Vermächtnis. Mhm. Was bedeutet es, dass diese Sammlungen zu einem sehr großen Teil in einem kolonialen Kontext entstanden worden ist. In der Zeit der deutschen Kolonien ist die Sammlung in Leipzig verfünffacht. Mhm. Und da müssen wir uns kritisch reflexiv mit auseinandersetzen. Mhm. Und eine andere, eher thematische Herangehensweise ist, in unserem reflexiven Schaudepot die Frage zu stellen, was für eine epistemische Gewalt sitzt eigentlich hinter unseren musealen Kategorisierungen und
Einteilungen. Was meinen Sie damit genau?
Na, dass wir als Museumsmenschen irgendwann Menschen eingeteilt haben und Objekte eingeteilt haben und kategorisiert haben. Und wer hat das gemacht? Mhm. Welche Expertise, aus welcher Position? Eine sehr eurozentrische und auch eine sehr wissenschaftliche. Mhm. Und dann auch eine sehr westliche Wissenschaft. Und dass wir versuchen, tatsächlich da anders heranzugehen und auch diese Epistemen auch im Plural, in all seine Mehrstimmigkeit und Polyphonie auch zu zeigen. Und da liegt eine Wahnsinnschance auch wiederum für die Relevanz von Museen. Und ein ganz großes ein Thema ist natürlich Nachhaltigkeit und Klimaveränderungen. Und was bedeutet das zum Beispiel für indigenen Völker?
Das heißt, Sie wollen die Gegenwart auch reinlassen in diese Museen, die ja doch lange so wirkten, als wären sie nur rückwärtsgewandt.
Absolut. Wenn man unser Reinventing Grassi 2023 zusammenfassen kann und vielleicht auch sehr stark reduzieren, aber trotzdem würde ich sagen, eine Hinwendung zur Gegenwart.
Mhm. Sie haben ja auch problematische Objekte in der Sammlung. Auch es gibt eine Benin-Kollektion, ich glaube um die 300 Objekte, von denen 240 direkt dem Kontext Raubkunst zugeordnet werden. Wie läuft das bei Ihnen? Im Humboldt-Forum wird gerade noch verhandelt, da soll Stück für Stück zurückgegeben werden. Wie wird es bei Ihnen laufen?
Wir haben in Sachsen die zweitgrößte Benin-Sammlung. Und tatsächlich sind wir und auch die Politik in Sachsen auch in diesem Prozess jetzt sehr stark involviert. Und wir haben beschlossen, bei unserer Eröffnung 2. Dezember ganz bewusst eine Denkpause einzulegen und die Objekte erstmal nicht zu zeigen. Und nicht, weil wir uns den Diskurs sperren wollen, aber gerade diesen Diskurs auch aufmachen wollen. Und nicht nur wir als Experten untereinander, aber natürlich auch mit ganz vielen anderen. Und die ganz vielen anderen sind die Besucher und Besucherinnen unserer Museen, aber natürlich auch tatsächlich mit nigerianischen Partner und Partnerinnen. Und wir haben den Künstler Emeka Okpo wiederum gewinnen können. Ich habe schon mit ihm Ende des Jahres in Dresden zusammengearbeitet, wo wir eine Plakataktion gestartet haben, Vermisst in Benin, mitten in Dresden auf diese öffentliche Plätze.
Also an Werbetafeln?
Werbetafel oder? Und dann tatsächlich hoffentlich einen Denkprozess anzustoßen in Dresden. Aber wenn die vermisst werden in Benin, was bedeutet das für uns und auch unsere Verantwortung diesbezüglich? Und wir haben keine Schuld, aber wir haben schon eine Verantwortung, die auch sehr stark natürlich verknüpft wird mit ein Handeln. Weil solche Begriffe wie Restitution und Dekolonisierung, die sind recht abstrakt und sehr viele, glaube ich, BesucherInnen wissen eigentlich nicht, was das bedeutet. Und da ist auch sehr viel Angst, der da mitschwingt. Und wir wollten sehr gerne und wollen das immer noch diese Gespräche führen mit den Leipziger und Leipzigerinnen oder der Dresdner und Dresdnerinnen.
Sie hören Radio 1 live aus dem Studio 1 im Berliner Bikini. Unsere Sondersendung Restart, die Neuerfindung der Völkerkunde zur Eröffnung der ethnologischen Sammlung im Humboldt-Forum. Und wir freuen uns, dass wir Besuch haben aus Leipzig. Hallo nochmal, Leontine Meyer von Mensch, Direktorin des Grassi-Museums für Völkerkunde in Leipzig, Dresden und Herrnhut.
Schön.
Sie kommen ursprünglich aus den Niederlanden, die ja sehr viel länger als das Deutsche Reich Kolonien hatten in Übersee. Denken Sie manchmal, die Deutschen haben ein ganz anderes Wissen oder vielleicht fehlendes Wissen oder ein ganz anderes Verhältnis zu dieser Zeit? Fallen Ihnen da Unterschiede auf?
Ja, die Niederlande hatten natürlich ein etwas anderes 20. Jahrhundert. Mhm. Und das muss man immer mitbedenken. Mhm. sage ich auch als jemanden, die aus dem jüdischen Museum-Kontext kommt. Und das ist auch ein großer Unterschied in die Niederlande, zum Beispiel 1975, als Suriname unabhängig geworden ist, kam die Hälfte der Surinamer Bevölkerung in die Niederlande. So, es gibt schon viel länger auch ein Klopfen an der Tür. Hallo, es gibt Themen, die wir besprochen müssen, die wir besprechen müssen. Wer wird hier eigentlich repräsentiert? Wie ist das mit der kolonialen Vergangenheit der Niederlande? Aber erst seit diesem Jahr gibt es eine Ausstellung im Rijksmuseum über Slavernij. Ich meine, ich möchte jetzt hier auch nicht behaupten, dass die Niederlande da so wahnsinnig weit vorne liegen in der musealen Präsentation. Aber ich würde sagen, dass ein Nachdenken über was so eine postkoloniale Kontext bedeutet und was da weiter auch noch tradiert wird an Asymmetrie bis zu dem heutigen Tag, ist einfach viel stärker vorhanden.
Es ist schon angeklungen, auch gerade im Gespräch mit Götz Ali, diese Begriffe. Wie nennt man jetzt diese Museen, in diesen die Sachen gezeigt werden? Das Humboldt-Forum ist ja auch so ein Begriff. Da werden eben die Humboldt-Brüder, die ja nun mit Kolonialismus nicht viel zu tun hatten, da nach vorne gehoben. Bei Ihnen ist es so, das Grassi-Museum trägt immer noch die Bezeichnung Völkerkunde im Museum. Und das ist ja gegen den Trend. In München sagt man zum Beispiel Museum 5 Kontinente. Und ganz oft wird sowas gesagt wie Weltkulturenmuseum. Wollen Sie sich eigentlich auch umbenennen und einen schöneren Namen finden?
Ja, das möchten wir tatsächlich. Aber ich möchte diesen Prozess, der natürlich viel mehr bedeutet als nur eine Umbenennung, ein Name. Es bedeutet was viel mehr für mich, was ist unsere Rolle als Museums als Museum in der Gesellschaft, die Rolle von Museumskollegen und Kolleginnen, was bedeutet Expertise in diese Zeit. Und deshalb habe ich mir ganz bewusst auch Zeit genommen.
Also das heißt, der Begriff Völkerkunde, das ist auch nichts, wo Sie sagen, mit dem wollen wir weitergehen.
Nee, ganz bewusst nicht. Wie wir heißen wollen und in 2 Jahren heißen werden, das würde ich auch sehr gerne, und habe ich eigentlich mit angefangen, als ich Direktorin wurde. Ich habe dann Wohnzimmer organisiert, die mache ich immer noch, obwohl Corona bedingt alles ein bisschen schwieriger, um tatsächlich mit Leipziger und LeipzigerInnen in Kontakt zu kommen, auch sowas wie unser Stammpublikum da auch mitzunehmen in diese Veränderungsprozesse, die teilweise auch schmerzhaft sind, um gemeinsam als Kollegium und auch sehr stark auch mit der Stadtgesellschaft zu so einem neuen Museum zu kommen. Weil nur eine Namennennung mit einem neuen No-Go und neuen Banner, das ist es natürlich nicht. Weil dieses neue Selbstverständnis müssen wir dann auch tagtäglich leben. Und ich bin gespannt, wie wir Ende 2023 heißen. Vielleicht heißen wir immer noch Völkerkunde, aber brechen wir sehr stark mit der Begrifflichkeit. Weil wir haben auch dieses Vermächtnis und das ist sehr ambivalent und da möchte ich schon auch später dazu stehen, auch wenn wir dann vielleicht ist dann tatsächlich immer noch Völkerkunde zu heißen und damit dich immer wieder bewusst zu werden, aus welcher Tradition diese Häuser kommen und diese Sammlung auch kommen, der Weg. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt.
Und was ja dann auch interessant wäre, Sie zeigen ja auch europäische Stücke in Ihrem Museum, wenn ich das richtig verstanden habe, Seite an Seite, oder wollen das auf jeden Fall. Und das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, wenn man es Völkerkunde nennt und sich selber darunter auch noch subsumiert. Dann könnte man den Begriff ja vielleicht anders verwenden.
Genau, oder anders und neu deuten. Mhm. Ja, ich bin sehr froh. Ich muss hier noch mal eine Lanze brechen für das Museum Europäische Kulturen, wo ich auch einige Jahre gearbeitet habe. Was tatsächlich in Dahlem bleibt, ist eine der innovativsten Museen überhaupt in Deutschland. Und es ist eine verpasste Chance. Das Museum Europäische Kulturen oder die Europäische Ethnologie hätte einfach im Humboldt-Forum auch mit aufgenommen werden müssen.
Und warum ist das wichtig für Sie? Hat das auch was, ein Blick, ein gleichrangiger Blick auf alles? Oder warum ist Ihnen das wichtig?
Na, ich möchte gerne ein Beispiel nennen vom Ethnologischen Museum in Osaka. Mhm. Und da haben Sie natürlich eine Abteilung Europa. Und gerade ich als Europäerin, wenn ich nach Osaka gehe und sehe, wie Japaner mich, uns auch darstellen, ist total interessant. Und in der vorherigen Ausstellung ist das, was uns als Europäer macht, zumindest aus Sicht der Kollegen dort, das Brot.
Hm. Das macht uns aus, ja.
Da kann man sich drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall diese Spiegelung auf sich selbst. Und natürlich, und dann muss ich ein bisschen museal werden, Museen sind immer natürlich Reflexion von uns selber. War es schon immer und natürlich bei mir in Leipzig auch. Und das stärker zu betonen, finde ich ganz, ganz, ganz wesentlich. Und wir werden auch im Dezember eine schöne alte Leipziger Kneipe auch integrieren. Eine Kneipe, Weiße Ross.
Damit die nicht verloren geht.
Damit die, na, der ist leider schon geschlossen.
Eine
Gentrifizierung Leipzigs. Und da ein Stückchen Leipziger, auch sehr stark DDR-Geschichte reflektieren. Aber auch reflektieren, wie ist das eigentlich aus einer BPOC-Perspektive um so eine Kneipe. Bin ich da willkommen? Fühle ich mich da wohl? Ich möchte jetzt hier auch nicht in irgendwelche Nostalgien verfallen und auch glorifizieren, aber man kann sehr viel durch so eine Kneipe einzubauen, auch bei uns im Museum Aussagen über uns und die anderen, wer ist fremd und wer gehört dazu. Und diese Leipziger Kneipe ist für uns ein schönes Vehikel.
Und wer weiß, wie die Menschen in 100 Jahren diese Kneipe als ethnologischen Gegenstand betrachten werden. Vielen Dank, Leontine Meyer von Mensch, Direktorin des Grassi-Museums in Leipzig, Dresden und Herrnhut. Und Sie bleiben noch bei uns und wir reden gleich noch eine Runde gemeinsam mit dem Historiker Götz Ali über das ethnologische Museum der Zukunft, wie es heißen könnte, wie es aussehen könnte, und darauf freue ich mich.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Als es vor 10 Jahren alles geplant war, wurde es von vielen noch als würdigende Geste empfunden, die ethnologische Sammlung ins wiedererbaute Schloss, ins Herzen Berlins zu holen. Heute sehen das viele anders, kritisieren, dass jetzt hinter Barockfassaden des Humboldt-Forums koloniale Schätze präsentiert werden. Was ist in diesen 10 Jahren passiert und was ist eigentlich mit Stimmen, die jetzt sagen, solche Universalmuseen wie im 19. Jahrhundert, die sind aus der Zeit gefallen, die brauchen wir überhaupt nicht mehr. Darüber möchte ich nochmal sprechen mit der Direktorin des Grassi-Museums, mit Leontine Meyer von Mensch und mit dem Historiker Götz Ali. Hallo nochmal Ihnen beiden.
Hallo.
Schön.
Die französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy, die hat gesagt, wer braucht diese Museen noch, diese 19. Jahrhundert-Museen? Das sind Monumente der Vergangenheit, das sind Trophäensammlungen. Würden Sie dazu stimmen, diese Museen brauchen wir nicht mehr?
Ja, da stimme ich Bénédicte absolut zu.
Und Sie, Götz Ali?
Also ich bin auch dafür, dass wir sie nicht mehr brauchen, aber wir müssen solche Prozesse langsam machen und mit Bedacht. Das haben wir auch vorhin gerade gehört. Das heißt nicht, das wird morgen geschlossen oder alles auf den Kopf gestellt. Aber es muss öffentliche Diskussionen darüber geben und interessierte Diskussionen, die im Fall der ethnologischen Sammlung rings um die Welt gehen. Es wird ein Austausch stattfinden und es kommt darauf an, Museen anders zu komponieren. Auch das, was dabei gelernt wird, wird sich ändern. Die Zusammensetzung unserer Bevölkerung wird sich weiterhin rasant verändern. Ja? Und dem muss Rechnung getragen werden. Und zwar nicht in einer defensiven, passiven Weise, dass man immer überrumpelt wird, sondern offensiv und freundlich und änderungswillig. Und das Humboldt-Forum im Moment ist ein Monument des Nicht-Ändern-Wollens. Es hat so eine gewisse Endgültigkeit. Das sieht man schon an den Vitrinen und der feierlichen Gesamtanlage.
Götz Ali, Sie, wenn Sie jetzt das Museum umgestalten könnten nach Ihren Vorstellungen, was würden Sie denn sagen, könnte man zum Beispiel nebeneinander zeigen?
Na, ich würde erstmal die Begriffe Ethnologie und ostasiatische Kunst und europäische Ethnologie beziehungsweise, das würde ich abschaffen, ich würde das viel mehr mischen. Also ich würde zum Beispiel neben das Luftboot, also wenn ich das jetzt machen könnte als Sonderausstellung, würde ich so einen Wikinger-Kahn stellen und so einen Spreekahn von vor 200 Jahren. Und man würde sehen, was für plumpe, vorsintflutliche Einrichtungen das sind, gemessen an diesem Luftboot. Man würde wirklich diese hohe kulturelle Leistung sehen. Und das kann man an ganz vielen Beispielen machen. Und neulich habe ich so eine Schale abgebildet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus Holz geschnitzt von den Admiralitätsinseln im Pazifik. Wenn man das neben entsprechende ägyptische, griechische, römische Schalen stellt, dann sieht man, da gibt es erstmal hinsichtlich der Kunstfertigkeit keinerlei Unterschied. Es ist völlig illegitim, auf der einen Seite von primitiven Naturvölkern und auf der anderen Seite von europäischer Hochkultur zu reden. Und dann noch etwas. Ich würde das viel mehr, man muss viel mehr erzählen, was da geschehen ist. Also die Objekte alleine, die sprechen nicht. Ja, irgendwelche Sammlungen von Speeren sprechen so wenig wie Sammlungen von Hellebarden und Schwertern. Man muss das kontextualisieren und eine große Erzählung draus machen, die sich auch immer wieder ändern wird.
Ich würde auch noch mal eine Lanze brechen, dass wir im Systemmuseum ganz viele andere Expertisen brauchen. Wir haben auch heute Abend sehr viel über die Expertisen von Herkunftsgemeinschaften geredet, die künstlerische Stimmen. Aber was ist mit einem guten Szenograf? Mhm. Ein guter Dramaturgen?
Damit die Ausstellung auch dramaturgisch gut aufgebaut ist?
Genau, genau. Und Szenografie wird immer wichtiger, glücklicherweise. Aber dramaturgisch, wie erzähle ich eine Geschichte, wird noch immer viel zu wenig beachtet. Und deshalb geht es mir zumindest so, ich weiß nicht, wie es dir geht, Götz, dass ich meistens nach einem Viertel eines Museums schon müde bin, weil mir nicht mitgenommen wird. Und es ist leider so, und da würde ich auch nochmal mein niederländische museale Vergangenheit mit ins Spiel bringen, dass das Wort Experience ein verpöntes Wort ist in einem deutschen musealen Kontext. Und warum? Ja, ein Museum, sicherlich ein
Museumsausstellung. Muss eine ernsthafte Angelegenheit sein.
Oder vielleicht auch mal eine gewisse ironische Angelegenheit, oder dass es auch Freude macht, weil wir, wenn wir freudig sind, auch viel besser lernen. Was nicht bedeutet, dass man keine ernsthaften Themen ansprechen kann. Ganz im Gegenteil. Und Bildung und Vermittlung. Meines Erachtens ist ein Museum der Zukunft, aber vor allem ein ethnologisches Museum der Zukunft, kein Museum mit einer Bildung und Vermittlungsabteilung, sondern ein Museum, was ganz groß Bildung und Vermittlung auf die Fahne schreibt.
Weil also der Chef muss dafür zuständig sein.
Es muss auf jeden Fall Chefsache sein. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, wie divers sind unsere Kollegen und Kolleginnen. Wie hat man ab und zu eine Herkunftsgemeinschaft oder einen Gastkurator, die reinfliegt und dann wieder rausfliegt? Oder wie divers sind diese Institutionen tatsächlich aufgestellt? Und was bedeutet das für die Geschichte, die wir erzählen? Und ganz solche Fragen müssen wir uns mehr stellen.
Ganz kurze Frage zum Schluss. Es könnte ja auch die Idee geben, dass wir wirklich diesen kulturellen Austausch machen, indem wir zum Beispiel sagen, wir tauschen vielleicht auch einen Picasso und geben den nach Afrika oder einen Michelangelo und geben den dahin und bekommen dann was anderes zurück. Könnten Sie sich sowas vorstellen, auch in dieser ganzen Debatte um was muss restituiert werden, dass vielleicht auch Dinge getauscht werden können?
Na, Sammlungsmobilität finde ich tatsächlich sowieso eine ganz wichtige und ganz spannende. Und warum nicht? Aber warum kann ich meine Stelle nicht teilen? Warum tausche ich mich nicht mit einem Kollegen aus dem globalen Süden, die dann meine direktorale Position einnimmt? Und was bedeutet das für so ein Systemmuseum?
Mhm. Interessante Vorschläge haben wir von Ihnen beiden hier noch zum Abschluss gehört. Vielen Dank für die Ideen für die Zukunft eines ethnologischen Museums, das dann ganz anders heißt und vielleicht ganz anders geordnet ist. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören bei unserer Sondersendung Restart, die Neuerfindung der Völkerkunde. Ab Donnerstag können Sie dann alle rein ins Humboldt-Forum gehen und sich selber ein Bild machen von den neu eröffneten Ausstellungen, was Sie davon halten. Und ich sage Tschüss, einen schönen Abend für Sie.